Du hast gerade den Begriff eben absolute Wahrheit erwähnt. Würdest du für dich sagen, du sprichst aus der absoluten Wahrheit?
Also zunächst würde ich sagen, dass jeder aus der absoluten Wahrheit spricht, weil es überhaupt gar keine andere gibt als die absolute Wahrheit. Aber es gibt Menschen, die so über die absolute Wahrheit sprechen, dass sie genau zum Gegenteil dessen machen, was sie eigentlich ist. Nehmen wir mal als Beispiel die Religionen. Das ist ein Lieblingsthema von mir. Ne? Die Religionen entstehen oder entstanden, weil Menschen sich die Frage erstmal stellten, was hat das Leben für einen Sinn? Daraus entstehen diese Geschichten. Dann wird ein Überwesen erfunden, das nennt man Gott. Und es ist hochinteressant, dass dieses Wesen dann, das ja erfunden worden ist, eine ganze Reihe von Anweisungen gibt, die man diesem Wesen dann zuspricht. Ne? Und daraus entsteht ein Märchen. Aus meiner Sicht sind sämtliche Religionen einfach nur Märchen, Märchenstunde. Aber sie verweisen dennoch auf die absolute Wahrheit. Und zwar insofern, als sie auf das verweisen, was hinter dieser Erfindung stehen soll, das aber nicht definiert werden kann. Es wird versucht, es zu definieren, und der Versuch scheitert. Jeder Versuch, diese Quelle zu definieren, muss scheitern. Aber in der Wahrnehmung dieser Leute scheitert sie nicht, sondern sie wird zu einer Erfindung. Sie wird zu etwas glorifiziert, was dann zu solchen auch Auswirkungen führt, die wir sie im Augenblick überall auf der Welt sehen. Islam zum Beispiel jetzt, ne? Ganz aktuell.
Ja, hinter den Religionen standen ja auch meistens Menschen, die verwirklicht waren, sich selbst verwirklicht hatten, also die direkten Kontakt zur Wahrheit hatten.
Nein, nie und immer. Sondern die Religionen sind Interpretationen möglicherweise solcher, die realisiert waren. Das wurde daraus gemacht. Ein realisierter Mensch würde nie eine Religion gründen. Nie und immer. Sie ist entstanden, weil man das, was jemand gesagt hat, interpretiert hat, missinterpretiert hat, noch was oben drauf gesetzt hat, etwas erfunden hat und so weiter. Ne? Allein schon Paulus, der Apostel Paulus, ich bin ja nun, komme ja aus dem Christentum, nicht? Von früher. Was der aus dem gemacht hat, was Jesus gesagt hat, ist eine Erfindung. Daraus entstanden die christlichen Kirchen. Paulus war im Grunde genommen der Apostel, der maßgeblich an der Etablierung der christlichen Kirchen gearbeitet hat. Nicht Petrus oder Johannes. Das waren Fischer. Das waren bescheidene, einfache Leute. Aber Paulus war ein Intellektueller. Und er kam aus dem Judentum und er war ein Gelehrter. Und wenn man die Briefe kennt, die er geschrieben hat, hat sogar Petrus von denen gesagt, dass er auf ganz besondere Art und Weise lehren kann.
Ja, trotzdem gibt es ja mal, oder hat es immer jetzt, wenn man vom Christentum spricht, christliche Mystiker gegeben, die einen direkten Draht.
Ja, Meister Eckhart, nehmen wir Meister Eckhart.
Ja, zum Beispiel.
Ja, das war einer, der einfach die Klarsicht hatte. Aber der wurde ja auch verfolgt. Möglicherweise sogar, habe ich kürzlich mal gehört, getötet. Das ist zwar etwas, was umstritten ist, aber es wird auch das behauptet. Ne? Das, also wie man war verfolgt. Die dogmatischen Religionen werden diejenigen, die wirklich klar sind, immer verfolgen. Das ist ein Dorn im Auge. Ja? Weil sie sind eben raus aus jedem System. Die kannst du nicht einordnen. Ja? Und das werden auch keine großen Führer. Das geht gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Sie stehen ganz für sich alleine. Da wird nichts draus. Das Einzige, was sie machen, sie verweisen auf die Wahrheit Und wenn Leute da sind, die dem zuhören können, die sich dafür öffnen können, besteht die Chance, dass auch sie realisiert werden. Aber jeder steht für sich. Da wird keine Organisation draus, da wird auf gar keinen Fall eine Religion draus. Das ist völlig unmöglich.
Wie siehst du es jetzt mit Osho? Da gibt die Bewegung gibt es ja jetzt auch noch.
Ja.
Und die Menschen, die das machen, die wachen zum Teil sehr darüber, was da passiert. Ja. Also wer Texte zitieren darf, wer Fotos von Osho veröffentlichen darf und so. Geht das dann? Heißt das, es geht in Richtung Religion?
Oder? Absolut. Heute auf jeden Fall. Und Osho ist auf dem Gebiet sowieso ein Phänomen in meiner Wahrnehmung, weil er auf der einen Seite, dass man auf der einen Seite auf gar keinen Fall sagen kann, dass er ein Religionsführer war, ein dogmatischer Religionsführer, der sprach wirklich aus der Weisheit. Und dennoch hatte er die Vision einer neuen Menschheit, eines neuen Menschen. Das ist für mich ein Phänomen und nahezu unbegreiflich, wie er auf der einen Seite in einer solchen Klarheit, jedenfalls in vielen Texten, die ich gelesen habe, sprechen konnte und auf der anderen Seite dann trotzdem eine solche Bewegung ins Leben rufen konnte, die teilweise auch Züge hat, die ich will den Ausdruck nicht unbedingt gebrauchen, nicht wahr?
Ja, aber was, ich verstehe das jetzt nicht.
Diktatorische Züge hat, nicht? Aber das ist ein Phänomen, das kann man nicht erklären. Ich kann auch schon nicht erklären.
Ich meine, den neuen Mensch, wie er ihn beschreibt, sehe ich durchaus positiv.
Ja.
Und er hat ja gesagt, dass die Menschen, dass es eben vielen Menschen liegt, dann in Gemeinschaften zu leben, in Kommunen.
Ja. Was ist draus geworden?
Im Moment ist nicht viel draus geworden, das stimmt.
Ja.
Aber das kann ja noch kommen.
Ja, die Hoffnung, ne? Auf das neue Jerusalem. Also als ein Begriff, den man dafür nennen könnte. Ne? Du kennst ja meine Sicht in der Richtung.
Aber würdest du sagen, die Menschheit, wie sie jetzt lebt, lebt doch, also auch jeder Einzelne lebt doch nicht sein Potenzial, was er eigentlich könnte, an glücklich sein, an kreativ sein, an Schönheit, an...
Ja, das wird auch nie der Fall sein. Das ist einfach eine Vorstellung, die zwar wunderschön ist, aber die sich nie verwirklichen wird, aus meiner Sicht. Das geht nicht. Das ist, ich habe es ja schon mal gesagt, es klingt natürlich immer sehr negativ und vielleicht sogar destruktiv, aber es ist einfach nur die realistische Sicht, dass, wenn wir schon mal den Begriff Gott wieder nennen wollen, ne, also dieses Potenzial, das sich zum Ausdruck bringt, dass es, sobald es sich ins Menschsein verkörpert, ja, absolut begrenzt ist. Und diese Begrenzung, kannst du wunderbar sagen, Potenzial, das ist einfach durch den Körper und durch die Beschränkungen des Körpers begrenzt. Die Vision ist wunderbar, aber guck dir an, was draus wird jeweils. Und es gibt ja diese Erweckungsbewegung, wenn man sie mal so nennen will, nicht? Oder spirituellen Bewegungen. Die gab es ja nicht nur bei Osho, die gab es immer. Es gab immer Bewegungen, wenn ich zurückdenke an meine Zeit, Erweckungsbewegungen, auch in der christlichen Kirche. Nehmen wir mal als Beispiel die Pfingstler, nicht? Wo ich ja auch lange Zeit drin war, die charismatische Bewegung und so weiter. Selbst die Urgemeinde, also wo sie alles miteinander hatten, wo die Griechen und die Skythen und die alle, wie sie hießen, alle gleich waren und alles untereinander geteilt haben, ja, nach einer kurzen Zeit wurde sich gestritten. Das hat nicht lange gewährt, dieser Zustand, dieser euphorische Zustand. Ich kenne den auch. Ich war auch in einer Gruppe gewesen, die dieses Ziel des neuen Menschen hatte. Und es war eine gewaltige Zeit. Ich habe Mama vor Freude ins Kissen gebissen, wenn ich abends ins Bett gegangen bin. So gewaltig, so euphorisch war das. Und das hat nicht lange gedauert. Dann kamen Meinungen, Spaltungen, Krieg untereinander. Das ist es. Es funktioniert nicht. Dualität. Wenn Gott sich verkörpert, ist er begrenzt und beschränkt auf das ganz normale menschliche Leben. Und deswegen besteht meine Intention nicht darin, den neuen Menschen hervorzubringen, ja, weil das ist zwar eine wunderschöne Vision, die aber an die Wand fahren muss, sondern schlicht und ergreifend Menschen, wenn überhaupt möglich, in dieser Wahrheit zu festigen und zu stabilisieren, dass sie selber in ihrem ganz persönlichen Umfeld, mit sich selber, mit ihrer Family, das realisieren können, was möglich ist.
Ja, das kann ich gut verstehen, finde ich, würde ich auch so sagen. Und trotzdem sehe ich da jetzt keinen Widerspruch. Ich meine, wenn sich das Bewusstsein der Menschen ändert, ist nichts, was man machen kann, dann ändert es sich. Und ja. Ich halte das schon für möglich. Also wenn jetzt, wie ich dich jetzt sehe und erlebe, bist du ein sehr friedlicher Mensch.
Ja.
Wenn die Menschheit aus so friedlichen Menschen bestehen würde,
aber das hier eben nicht.
Wäre das Leben, natürlich ist das jetzt nur ein Gedanke.
Ja. Und der wird sich halt nicht verwirklichen. Das ist der Punkt. Das sind immer nur Einzelne, die du interviewst oder so. Das ist immer eine Minorität. Vielleicht 0,5% der Menschheit oder 0,3 oder so, im besten Fall. Die allermeisten Menschen werden einfach ihr Leben leben, werden essen, werden trinken, werden verkaufen, werden sich vermehren, werden ab und zu mal eine schöne Liebesgeschichte, vielleicht eine romantische erleben, werden vielleicht ein bisschen Erfolg haben oder weniger oder eben Misserfolg, werden krank werden, werden dann wieder gesund werden und irgendwann sterben. So läuft das Märchen. Mehr ist nicht drin. Aber es ist schon gut genug. Es ist wunderbar, wie das alles läuft. Also ich sehe da keinen Veränderungsbedarf.
Ja, wenn du zu den Glücklichen gehörst, siehst du schauen, dann ist es ja gut.
Ja, wie gesagt, für mich ist es wirklich ein Märchen. Und in einem Märchen gibt es eben wirklich alles. Und es ist auch nicht so wahnsinnig wichtig in der letzten Konsequenz, was passiert. Das Ding läuft einfach auf diese Art und Weise. Und es gibt keine Möglichkeit, hier grundsätzlich etwas zu verändern.
Und es gibt die Helden im Märchen, sind immer die spielenden Personen selber.
Ja, es gibt eben welche, die zum Beispiel auf diese Wahrheit verweisen, weil sie durch einen Desillusionierungsprozess dahin gekommen sind, das Leben als Märchen oder als Geschichte zu sehen, die sich einfach spielt, und zwar ohne einen, der sie erzählt. Da gibt es keinen Erzählenden, es gibt nur die Erzählung als solche. Und besteht keine Notwendigkeit aus meiner Sicht, andere davon zu überzeugen. Es geht ja sowieso nicht. Es ist völlig unmöglich. Es gibt Menschen, die sich dafür vital interessieren, die kriegst du davon gar nicht weg. Die können machen, was sie wollen, die müssen das einfach erleben, die müssen dadurch. Und andere wiederum, die wissen gar nicht, von was du redest. Ich habe sogar manchmal einen Stopp, wenn jemand zu mir sagt, komm, gib mir noch mal ein Buch von dir. Wenn jemand hier uns besucht, zum Beispiel aus dem näheren Umfeld von Iris oder von meiner Partnerin, die also aus der Arbeit und so weiter kommen und die dann so hören, der Schriftsteller und ist da irgendwie Coach oder irgendwas spiritueller Lehrer. Ich gebe mir nochmal ein Buch. Ne? Selbst da überlege ich manchmal, wozu soll ich dir dieses Buch geben? Das bringt eh nichts. Das verstehst du gar nicht. Weil du noch nicht so weit bist. Du bist einfach nicht in der Lage, das zu verstehen. Und dann bringt es ja nichts, ne? Und das bedeutet nicht, dass ich die Leute für minderwertig halte, überhaupt nicht. Das ist einfach nicht ihr Ding. Ja, das ist nicht ihre Rolle in diesem Märchen. Sie haben andere Rollen zu spielen. Und jede Rolle ist gleich wichtig. Es gibt keine höheren und keine niedrigen Rollen. Ne? Es ist nur eine spezifische Funktion, dass ich jetzt hier sitze und dieses Interview mache und darüber spreche. nur eine bestimmte Funktion. Die ist mindestens genauso wichtig oder genauso unwichtig wie der Gärtner, der mir da unten den Rasen gemacht hat. Ich sehe keinen Unterschied. Deswegen kann ich auch mit den Leuten, die hierher kommen, Handwerk und so weiter, kann ich genauso reden wie mit dir, wie mit irgendjemandem, der dieses Wissen hat oder sich dafür vital interessiert. Ich sehe keinen Unterschied. Natürlich, mein Interesse besteht natürlich eher mit solchen Leuten zu reden, ne? Als über den Rasen oder über das Wetter oder über den Beruf, ja, das ist ganz klar. Aber was meine Wertschätzung angeht, ja, für den Menschen als solchen gibt es keinen Unterschied. Im Gegenteil, Mama, habe ich Leute ganz gerne, die nur Unsinn reden. Freude, denen nochmal zuzuhören.
Ja, es ist auch meine Erfahrung. Selbst wenn man gefragt ist, ist es manchmal gut, trotzdem den Mund zu halten.
Ja,
ne?
Also. Absolut. Ich lasse mich darauf gar nicht so ein. Hab da schon genug Verwicklungen erlebt und dann wirst du dann irgendwo so in der Ecke gestellt, weil die Leute es einfach nicht einordnen können. Ich habe keine Lust, gekreuzigt zu werden.
Ne? Ja, das hat Osho auch schon gesagt. Ihr braucht keine Märtyrer zu werden.
Ja, nicht notwendig, ne?
Ja. Wie ist das mit der Rolle des Bösen im Märchen?
Ja, absolut notwendig, ne? Der böse Wolf. Ja, was es da so alles gibt.
Also ohne wäre das Märchen ja todlangweilig.
Todlangweilig. Geht gar nicht. Ist unmöglich. Natürlich versucht man das in seinem eigenen Leben auszuschließen. Aber es ist ja auch nicht möglich. Kriegst du es einfach nicht hin. Eine Welt, ein Paradies ohne Schlange ist nicht denkbar. Da passiert nichts. Jeden Tag einfach nur da am Baum ein paar Äpfel essen und sich dann drunter legen. Und du weißt letztlich gar nicht, was Glückseligkeit ist, ohne dass eben auch mal die Giftspritze kommt. Ne?
Ja, das wäre eine Fehlkonstruktion. Ein Paradies, was nur paradiesisch ist. Ne?
Ja, das geht einfach nicht. Ne? Obwohl sich danach gesehnt wird. Das ist ja, wie gesagt, immer diese Tendenz des Menschen hin zur Harmonie. Hin zum Frieden, hin zur Liebe, hin zum Erfolg. Das ist ganz normal. Also wenn jemand mir sagt, ich möchte gar nicht erfolgreich sein und ich brauche keine Liebe, ne? Und was soll ich mit Frieden anfangen? Ne? Schlecht vorstellbar. Ja? Ich weiß nicht, ob er nicht selber betrügt sich, wenn er wirklich sowas sagen würde. Ne?
Bei Märchen denke ich irgendwie auch immer an Fülle. Also,
ja.
Und das entspricht ja auch dem Leben. Ne? Der natürliche Ausdruck des Lebens ist eigentlich Fülle,
ja.
Überfluss.
Richtig, aber ohne den Mangel gibt es auch keinen Überfluss. Ne? Du hast dann auch wieder die Dualität. Ne? Du weißt nicht, was Überfluss ist ohne Mangel. Jemand, der so richtig im Mangel war, der mal richtig erlebt hat, Zeiten, in denen er möglicherweise sogar gehungert hat oder im Krieg war. Ich kann mich noch gut erinnern an die Erzählung meiner Onkels damals. Ich bin ja in den 50er Jahren aufgewachsen, wenn die mir so einen Krieg erzählt haben, wie die das geschätzt haben. Ne? Das geht doch gar nicht mehr. Frag mal die jungen Leute heute. Die sind gar nicht mehr in der Lage, die Dinge, die sie ständig um sich herum haben, überhaupt zu schätzen. Ja, weil sie ja in dieser Form Mangel gar nicht erlebt haben. Wie die Kriegsgeneration, ne? Oder die Generation kurz nach dem Krieg. Ja, wenn wir am Sonntag einen Schnitzel bekommen haben, das war ein Fest. Oder ein Hähnchen. Mein Herr, das war ja ein Fest. Heute kriegst du in jede Ecke.
Ja, so kann also auch mal Mangel zu erleben was Gutes sein. Ne?
Ja, absolut. Es ist notwendig. Absolut notwendig. Ne? Sonst ist, wie gesagt, Fülle nicht Fülle. Fülle ist nur möglich durch Mangel. Also wenn es keinen Mangel gäbe, gäbe es überhaupt gar keine Fülle. Das eine bedingt einander. Das sind sozusagen siamesische Zwillinge. Ja? Überhaupt die ganze Dualität in jeder Hinsicht. Und wenn du das erkennst, wenn du das siehst, wenn du sagst, okay, die Dualität ist absolut notwendig, dann kannst du sie akzeptieren. Und da musst du sie auch nicht mehr verändern. Dann sagst du, okay, natürlich, gefällt mir das nicht, wenn die da unten die Leute ermorden jetzt da unten, wieder, was weiß ich, in Afghanistan, wo diese fürchterlichen Aufstände sind. Aber ohne Dualität ist Leben undenkbar. Und wie es sich jeweils äußert, das kann man zwar kritisieren, dem kann man kritisch gegenüberstehen, logisch, sonst wäre man ja kein vernünftiger, normaler Mensch, dass man sagt, ja, das muss halt so sein, was soll's. Ne? So nicht. Sondern da ist Mitgefühl da für die Menschen, die da drunter leiden müssen. Aber grundsätzlich gibt es nämlich überhaupt gar keinen Zweifel, dass das notwendig ist.
Ist es nicht auch ein total schiefes Bild, was man so durch die Medien bekommt? Weil die suchen ja immer nur das Negative und die Sensation, ja, und den Mangel und das Schreckliche. Und ja, es passiert so viel, millionenfach so viel Schönes und Gutes, ja, auf der Welt.
Will aber keiner hören.
Will keiner hören.
Ne? Ja, will keiner hören, weil man sich da sozusagen dran aufhängt, dass es einem doch besser geht als denen. Skandal ist etwas Wunderschönes, ne? Wenn du die Zeitungen liest und die Magazine, was stürzt man sich auf diese Dinge? Das ist erstaunlich. Oder Kriminalromane. Wieso gibt es Kriminalromane? Wieso sind Kriminalromane und überhaupt diese, auch jetzt Arthur Olsen ist ja jetzt in aller Munde, nicht, mit seinen Thrillern und so weiter. Ich habe da mal angefangen, ich kann da jetzt nicht so viel mit anfangen. Aber da ist Spannung drin, interessanterweise, in solchen Dingen. Ne? Also ich meine, gut, meine Partnerin sieht lieber Sissi, ne? Aber da ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel Spannung drin. Ne? Ich gucke mir auch gerne mal einen Kriegsfilm an. Ich meine, ich bin ja nicht dabei. Da wäre ich schon wieder ein bisschen anders. Ne?
Und erlebst du dann bewusst die Emotionen dabei,
wenn du so einen Film guckst? Nicht so, ich meine, ab und zu mal, klar. Dass man sich natürlich auch mal bei einem Film emotional reingezogen fühlt, das macht ja auch keine Freude. Ne? Aber das ist immer ein schönes Beispiel dafür, wie es mir einfach grundsätzlich geht. Ja. Egal, ob ich hier sitze und mir einen Film angucke, der zu einer gewissen Identifikation mit einer Person, einem Protagonisten führt, oder ob der Protagonist dieser hier ist, ne, der hier sitzt. Also da gibt es eigentlich grundsätzlich keinen großen Unterschied. Ich beobachte auch den hier, wenn er Schmerz hat und Kummer oder zornig ist oder sich betrogen fühlt durch irgendeine Aktion. Das ist auch so eine Art Beobachtung, die da vonstatten geht. Da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Na, so wie er hier gesagt hat, ne? Nochmal, das Leben ist das schönste Märchen, denn darin kommen wir selber vor. Also ich komme zwar vor in diesem Märchen, ne? Aber ich bin genauso wenig drin im Grunde genommen, weil ich das nicht bin. Das ist die Rolle, die ich spiele. Das ist in meiner Wahrnehmung so. Und deswegen gibt es da auch keinen großen Unterschied mehr zwischen einem Buch, das ich lese, oder einem Film, den ich sehe, und diesem Märchen hier, das ich hier ja auch nur abspielt.
Ist das Märchen schon zu Ende geschrieben?
Ah ja, klar. Jeder Satz, jede Sekunde. Nichts ist mir veränderbar, obwohl immer der Eindruck besteht, alles verändern zu können. Das ist ja auch Teil des Märchens, ne? Dass wir also immer das Gefühl haben, das kann ich noch verändern, das kann ich noch mal drehen. Aber auch dieser Gedanke kommt ja nicht von mir. Der ist ja schon geschrieben im Märchen. Ne? Sonst wäre ja ein Märchen auch todlangweilig, wenn sie nicht Dinge ständig verändern könnten. Wenn Menschen nicht glauben könnten, sie könnten jetzt reich werden zum Beispiel. Ne? Oder sie könnten sich, die hätten drei Wünsche frei, die sich auch erfüllen könnten und so. Ne? Das wäre ja todlangweilig. Ja? Aber dass sie es überhaupt denken können, dass sie es überhaupt wünschen können, das ist festgeschrieben. Obwohl es im Augenblick nicht bewusst ist, den allermeisten jedenfalls. Jeder Satz, den wir hier miteinander reden, der ist schon längst geschrieben. Der ist schon längst auf der DVD.
Ja, und gleichzeitig ist das Leben jedem Moment neu.
Ja, das ist ja das Tolle auch bei einem Märchen. Ich meine, wenn ich ein Märchen lese, natürlich, wenn ich jetzt Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen schon kenne, dann weiß ich natürlich schon, wie es ausgeht. Das ist klar. Ne? Aber wenn ich es nicht kenne, ist das Märchen trotzdem schon geschrieben. Bis zum letzten Satz. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Nicht? Das steht da schon. Aber das weiß ich noch nicht, wenn ich auf Seite 2 bin. Und genauso weiß ich eben jetzt auch nicht, was morgen passiert. Aber das, was morgen passiert, das ist sozusagen schon geschrieben. Und mir gibt es, mir, in meiner Wahrnehmung, gibt es ein wunderbares Gefühl von Leichtigkeit. Es gibt ja Leute, die das also gar nicht verstehen können. Die dann immer sagen, Mensch, das ist ja furchtbar, wenn ich überhaupt nichts mehr verändern kann. Ich finde es einfach nur genial, dass ich im Grunde genommen wirklich nur eine Spielfigur bin, die zwar das Empfinden hat, Dinge ständig anders machen zu können, verändern zu können, aber die in Wirklichkeit immer nur genau das macht, was passieren soll. Das nimmt mir eine unglaubliche Bürde von den Schultern. Ich habe nicht geschafft, was ich schaffen sollte. Ich hätte vielleicht werden können und bin es nicht geworden, weil ich da und da den Fehler gemacht habe oder nicht auf den gehört habe. Hätte ich doch auf den gehört. Nicht? All diese ganzen Gedanken sind bei mir nicht mehr vorhanden. Es musste so laufen und es konnte nicht anders laufen.